Ja, dafür sind Parteien da, Lobby zu ergreifen für Bevölkerungsgruppen. Eine Partei im deutschen System muss nicht alle Menschen vertreten, sondern sie kann sozusagen bestimmte Gruppen vertreten. Und die SPD ist gegründet worden, um genau diese Gruppe zu vertreten. Die wenig Vermögen haben, die arbeiten, die sozusagen aber damit keine großen Sprünge machen können. Und. Das ist eigentlich die Aufgabe der SPD, oder dafür ist sie gegründet worden und damit ist sie auch stark geworden. So, und jetzt gibt es zig wissenschaftliche Untersuchungen schon seit vielen Jahren, wo völlig egal ist, ob die SPD mit an der Regierung ist oder nicht, oder wer überhaupt an der Regierung ist, dass vor allen Dingen Politik für die obersten 10% ist.
Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Hallo liebe Magdalena, hallo ihr Lieben, zur Folge 85. Heute setzen wir die Liste der Lobbyfragen vom letzten Mal, also von Sendung 84, fort, auch wenn es heute vielleicht dann nicht mehr die typischen sind, sondern vielleicht schon ein bisschen untypische, ein bisschen tiefergehende, aber auch zwei Sätze, die uns besonders beschäftigen, haben wir am Anfang oder thematisieren wir am Anfang.
Ja, hallo lieber Marco. Wir fangen gleich mal mit dem ersten Satz an, und zwar von Friedrich Merz. Der war zum Stadtbild, der beschäftigt viele Gemüter. Ich lese ihn einfach mal vor. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Ja, also erstmal, normalerweise behandeln wir solche Themen ja nicht, die hoch und runter laufen. Also schon, aber vom anderen Blickwinkel aus. Aber jetzt vielleicht doch nochmal besonders, weil damit natürlich einiges ausgelöst ist und vielleicht auch einige komische Debatten entstehen und weil vielleicht man auch ein bisschen gegensteuern kann in einer ganz anderen Richtung. Also erstmal natürlich, er hat es so gemeint, es wurde ja jetzt ganz viel spekuliert und es hat er nicht so gemeint und es geht ein bisschen anders und so weiter. Dann hat er aber selber auch immer wieder gesagt, dass er endlich jemand ist, der die Sachen so benennt, wie sie sind. Genau, Fritze, dann mach das so. Aber natürlich muss das dann auch eine wirkliche Debatte auslösen. Aber natürlich hat er das hauptsächlich so gemeint, um einfach auszutesten, was geht. Und das steigert sich natürlich irgendwann. Also irgendwann sind wir natürlich dann nicht nur bei dem Stadtbild, was man verändern muss, oder was heißt nur, und den Menschen, die dann nicht ins Stadtbild gehören, sondern dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei den Aufnähern und den Titeln, die bestimmte Menschen dann vielleicht sogar sichtbar tragen müssen und klar ist, dass sie hier nicht zu suchen haben. Also das erinnert doch schon vieles daran. Und das sollte man dann vielleicht auch mal klar aussprechen. Aber auch darum wird es hier in dieser Sendung nicht gehen, sondern ein bisschen vielleicht weiter. Wie kann man mit solchen Dingen umgehen? Und ist das nicht auch Teil einer Lobby und vor allen Dingen Teil von Mustern? Also das zu dem Muster habe ich gerade ein bisschen was gesagt. Aber natürlich geht es ja darum, bei diesen Debatten von anderen Dingen abzulenken. Also den Sündenbock nach vorne zu bringen. Also eine klassische Sache, die immer wieder funktioniert, die meistens von rechten Kräften nach vorne gebracht wird und die immer zur Folge haben, dass man sich auf diesen Sündenbock konzentriert, wo immer irgendwo was hinter ist, wo man die Bevölkerung ja im Endeffekt drauf bringen kann, also wo man eine Hetze nach vorne bringt, die dann funktioniert, weil manchmal auch was dran ist und weil man vor allen Dingen dann eine Gruppe hat, die schwächer ist, auf die man hetzen kann und damit versucht, Mehrheiten hinter sich zu bringen. Und das ist ein Muster. Geschichte wiederholt sich ja nie wirklich, aber Muster wiederholen sich stetig. Und das ist vor allen Dingen deshalb auch nochmal ja, ziemlich armselig, weil einfach das zeigt, dass man keine anderen Themen hat und dass man vor allen Dingen, wenn man an der Regierung ist und sowas, sagt erst recht. Das heißt, dass man eigentlich sehr hilflos ist, mit Situationen, mit Krisen, mit Geschehnissen umzugehen und deswegen genau das dann platziert. Und ich finde, wir sollten mal dran gehen, aber anstatt jetzt nur diese Empörung nach vorne zu spielen, weil das ist auch ein klassisches Muster, es kommen solche Sätze, es kommen solche Kampagnen und dann gibt es eine Empörung, die darauf setzt, die teilweise auch aus falschen Mustern heraus dagegen gesetzt wird oder einfach per se dagegen gesetzt wird, dann schaukelt sich das hoch und damit ist das Thema gesetzt und damit hat eigentlich der sich losgelöst hat, sein Ziel komplett erreicht. Denn man konzentriert sich genau auf dieses Thema und nicht auf die man sich eigentlich konzentrieren sollte und auf das ganze Fehlverhalten, was es ansonsten gibt. Also von daher, alles erreicht und es funktioniert auch dieses Muster fast jedes Mal wieder gleich gut. Und deshalb vielleicht mal ein Vorschlag, wie man anders damit umgehen kann, um auch diesen Lobby-Aspekt da mal rauszunehmen, also dieser Täuschung auf der Seite, sondern dann vielleicht mal eine konstruktive Wendung zu geben. Wie wäre es denn mal, wenn jetzt alle anfangen, über das Stadtbild zu sprechen? Und zwar über das, was Sie, also was ihr selbst gut oder schlecht am Stadtbild bei euch findet. Ob das jetzt im Dorf, in der Gemeinde oder in der Stadt ist. Sondern das, was euch beschäftigt. Da kann es ja durchaus Dinge geben, auch die ihr nicht besonders gut findet und dann vielleicht konstruktiv darüber zu diskutieren oder auch Dinge natürlich, die ihr gut findet oder die ihr richtig findet im Stadtbild und wo ihr sagt, das finde ich ist wichtig für unser Stadtbild. Und das heißt, vielleicht machen wir so eine Hashtag-Kampagne Stadtbild und jeder postet bei den Social Media oder sonst wo und sagt, wo er auch immer auftritt und wo er ist. Hey, wir beschäftigen uns mit unserem Stadtbild, weil das ist wichtig, finde ich, aber eben in einer konstruktiven Art und Weise. Wir sagen, was uns nicht gefällt und was uns gefällt und schreiben aber auch gleich einen Satz dabei, wie man es vielleicht besser machen kann oder was damit passieren sollte und so weiter. Und ja, da kommen dann vielleicht auch Sätze, die einem nicht gefallen, aber ich finde, dann hat man eine wirkliche Debatte und eine wirkliche politische Auseinandersetzung und die sollten wir in Demokratien führen und nicht irgendwelche Täuschungsmanöver. Also kleiner Aufruf zum Stadtbild. Fangt doch gleich damit an. Ich werde das in Dortmund auch beim Demokratiecafé vorschlagen, dass wir uns damit auseinandersetzen und zum Beispiel über dieses Stadtbild in Dortmund sprechen. Und da fällt mir eine Menge ein, was ich gerne verbessert haben möchte, was ich überhaupt nicht gut finde, aber auch was mir eigentlich gut gefällt. Und ja, macht doch einfach mit.
Ja, du hattest es ja gerade schon angesprochen mit dem Thema Sündenbock finden, Empörung auslösen. Insofern wundert einen der Satz von Friedrich Merz ja mal wieder nicht. Aber dafür gibt es eigentlich einen anderen Satz, über den du dich ja vielleicht noch viel mehr geärgert hast.
Ja, das kann man so sagen. Und ich gebe jetzt schon zu bedenken, wenn ich da jetzt anfange, dass ich mich da schnell wieder reinsteigern werde. Und zwar von einem Journalisten des Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit, wo viele Menschen eingeschaltet haben, ein Kommentar zur Debatte bezüglich des Bürgergeldes. Und ja, wie du schon angedeutet hast, eine völlige, also erstmal eine hundertprozentige Rechtfertigung der Einschnitte beim Bürgergeld, also ganz klare Aussage. Und der Satz, der mich dann besonders angefixt hat, ist, dass er am Ende dann seinen Kommentar dann noch krönte damit, dass er sagte, also insgesamt auch gut für die SPD, dass jetzt diese Einschnitte beim Bürgergeld kommen, dass man auch den Namen nicht mehr benutzt. Denn so kann sie zeigen, dass sie doch wieder die Partei der Arbeiter und nicht die Partei der Arbeitslosen ist. So, das muss man wirken lassen. Also nochmal, so kann die SPD zeigen, dass sie doch wieder die Partei der Arbeiter und nicht die Partei der Arbeitslosen ist. Also da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Da steckt alles drin, was mich wütend macht. Also von der Verachtung für Arme, dem Dünkel des satten Akademikers, der von üppigen Geldern des Steuerzahlers lebt und auf seinem warmen Sessel sitzt, völlige Verdrehung von Tatsachen, eine einseitige Parteinahme und die Übernahme von Hetze und Täuschung. Das ist echt Wahnsinn. Und das alles schön in einen Kommentar, aber vor allen Dingen in einen Satz gepackt. Das ist schon auch eine Kunst, muss man sagen. Habe ich jetzt, bin jetzt selten erfreut über Kommentare, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber das, finde ich, schlägt jetzt so ziemlich viel. Und das muss man vielleicht nochmal im Einzelnen auseinanderklamüsern.
Ja, kannst du das vielleicht noch näher ausführen und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal was zum Bürgergeld sagen?
Ja, natürlich geht es bei dieser Aussage, geht es um das Bürgergeld und aber auch da habe ich auch schon ein paar Mal was gesagt und will ich gar nicht so tief in die Debatte gehen, aber vielleicht nochmal so viel. Für mich ist das hauptsächlich eine Debatte, also die Kürzung oder die Einschnitte jetzt beim Bürgergeld und die erneute Namensänderung, dass hier eine Neiddebatte in Gang gesetzt werden soll. Also nach dem Motto, ihr Menschen, die viel arbeitet und hart arbeitet, ihr kriegt nicht viel mehr als diejenigen, die sich ein laues Leben machen, arbeitslos sind und diese ganze Drückeberger-Kolonne. Ne? Das steht, glaube ich, im Zentrum dieser Debatte. Also erstmal davon abgesehen, dass die meisten Arbeitslosen keine Drückeberger sind, sondern aus sehr unterschiedlichen Gründen und vielfältigen Gründen arbeitslos sind und teilweise sich sehr bemühen, wieder einen Arbeitsplatz zu bekommen, aber es eben nicht schaffen. Außerdem wird die konjunkturelle Lage auch da wieder schwieriger. Und daran hat ja eher die Regierung, ist ja eher die Regierung beteiligt. Also das ist eine klare Neiddebatte. Vielleicht, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber mir ist immer dieses Bild im Kopf aus der Weimarer Republik. Ich weiß gar nicht, wer der Ursprungsgeber da war, aber da gibt es eben dieses Bild. Da sitzen drei Typen am Tisch. Der dicke, wohlgenährte Mann, der da wahrscheinlich sehr reich ist und der sich 9/10 des Kuchens auf seinen Teller packt. Und dann liegt da noch ein mickriges Stückchen und dann haut er ihm, seinem Nachbarn, also ist der Arbeiter, dem haut er auf den Rücken und sagt, iss schnell auf, bevor dir der Arbeitslose das wegfrisst. Und das ist so ein bisschen genau das Bild, was so unglaublich passt. Ne? Wir sprechen nicht über 9/10 des Kuchens, sondern über dieses eine Stück. Und dann sagen wir den Menschen, die arbeiten, ihr müsst euch wehren gegen diejenigen, die euch sonst irgendwie noch ein paar Krümel von diesem Stück Kuchen wegessen, während ich mir diese 9/10 schnappe. Und das funktioniert auch immer wieder, dieses Bild. Das ist Wahnsinn. Also auch da, es gibt so Konstrukte, und die und Muster, die funktionieren immer wieder. Und das ist eigentlich so die Debatte, die beim Bürgergeld geführt wird. Weil wir sagen auf der anderen Seite, wenn wir es denn ehrlich meinen damit, man kann das ja sagen und man kann das machen. Und es gibt auch diejenigen, die wirklich versuchen, also ein schönes Leben machen die sich damit nicht. Ne? Das muss jeder mal überlegen, wie viel das wirklich ist beim Bürgergeld. Und das mal versuchen, mit diesem Geld auszukommen. Ganz sicher nicht. Aber natürlich gibt es welche, die sie nicht super motiviert sind und die sicherlich das vielleicht auch nicht verdient haben. Selbst dieses wenige Geld. Aber wenn man das thematisiert, dann muss man genauso eigentlich viel, viel mehr, weil da geht es um viel, viel mehr, um diese 9/10 des Kuchens reden, über die ich gerade gesprochen habe. Und gerade bei den Reichen, bei den Supervermögenden, bei den Superreichen gibt es immer mehr Müßiggänger, die überhaupt nichts tun und trotzdem superreich sind und trotzdem von allen leben, was hier erschaffen werden, von der guten oder nicht mehr so guten Infrastruktur, aber zumindest zu dem, was wir an Infrastruktur haben, von der Sicherheit, von der Polizei, von dem ganzen Bereich, der gefördert wird, haben die ja auch eine Menge. Und vor allen Dingen, dass sie eben gesichert werden gegen die Menschen, die ihnen sonst vielleicht was wegnehmen könnten, weil unsere Politik darauf ausgerichtet ist, dass diese Reichen immer reicher werden. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die viele öffentliche Gelder kriegen, wie zum Beispiel Abgeordnete, die sich auch immer mehr reinstecken oder eben auch Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch das sind Gelder, die stammen von Steuerzahlern, also von hart arbeitenden Menschen in Anführungsstrichen. Und darüber reden wir gar nicht. Mir fällt da zum Beispiel Agnes Strack-Zimmermann an. Da habe ich jetzt neulich gelesen, dass sie eine der größten Drückeberger im Europaparlament ist. Findet ständig in den Medien statt, darf zu allem Mist ihren Mund aufmachen und auf der anderen Seite aber alles sozusagen an Arbeit ignorieren, was eigentlich ihre Aufgabe ist in Europa. Und das ist kaum eine Meldung wert. Da haben nur Medien drüber berichtet, die jetzt nicht gerade eine große Reichweite haben. Also das finde ich schon sehr bezeichnend. Und vielleicht noch mal bezüglich, also wenn wir das noch weiterspannen und jetzt noch mal diesen Blick auf das Bürgergeld werfen, das ist nämlich eigentlich ein Skandal. Am Anfang redete Spahn und Merz und Co. darüber, dass 30 Milliarden da zu holen sind, was ja irgendwie schon von Anfang an eine absolute Fantasiezahl war. Dann haben sie das auf 10 Milliarden runtergeschraubt. Dann waren es irgendwann nur noch mehrere Milliarden. Und jetzt berechnet man, dass es wahrscheinlich nicht mal eine Milliarde ist, die beim Bürgergeld am Ende wirklich eingespart werden. Das ist bundeshaushaltspolitisch ein Witz, was dann da übrig bleibt. Und das zeigt aber auch zum Beispiel, das sagen jetzt immer mehr, dass es so viele Totalverweigerer gar nicht gibt und dass da gar nicht so viel zu holen ist. Naja, und also selbst wenn da jetzt eine Milliarde rauskommt, die ich nicht einsparen würde, aber wenn man das jetzt so will und dann wirklich macht, also das hat der Scheuer und der Spahn in ein Vielfachen in den Sand gesetzt als Minister. So, und dann sollte so erstmal Spahn zurücktreten und soll alle, die zurücktreten, die sowas überhaupt in den Sand setzen, bevor dann mit dem Finger auf andere gezeigt wird, dann haben wir vielleicht wieder eine moralische Debatte, die ja, die fair abläuft oder wo man zumindest mal verschiedene Argumente hört. Also das ist ein Witz, was da sich veranstaltet wird beim Bürgergeld, aber das, wie gesagt, eigentlich nur nebenbei gesagt. Aber der letzte Satz, der ist nochmal sehr wichtig, das wäre eigentlich Punkt 4 zum Bürgergeld nochmal. Ja, ich bin auch dafür, dass es einen vernünftigen Abstand gibt für diejenigen, die arbeiten und ihr Geld damit verdienen und für diejenigen, die nicht arbeiten, arbeitslos sind, egal aus welchen Gründen, und dann eben die Hilfe und Unterstützung bekommen. Da muss es natürlich einen Abstand geben. Aber warum redet denn keiner, gerade von den Politikern, darum, dass der Abstand deshalb zu klein ist, weil diejenigen, die arbeiten, zu wenig verdienen und eigentlich viel mehr verdienen müssten? Dass wir einen fucking Niedriglohnsektor haben, der unglaublich groß ist im europäischen Maßstab, dass wir Gehälter haben, die zwar vielleicht zum Leben reichen, aber bei weitem nicht angemessen sind von dem, was die Menschen leisten. Dann hätten wir eine ganz andere Debatte. Und das führt mich jetzt zu dieser ganzen SPD-Geschichte, was mich eben besonders geärgert hat, wo dieser Clown dann davon spricht, dass die SPD dann wieder eine Partei der Arbeiter wird. Nein, die wird nicht eine Partei der Arbeiter, wenn sie dafür sorgt, dass das Bürgergeld eingeschränkt würde, sondern dazu müssten ja ganz andere Dinge gemacht werden. Genau das eben, dass der Abstand größer wird, weil diese Menschen mehr verdienen. Das wäre eine Leistung. Das heißt, da kann man ja viel, viel mehr machen. Ich bin voll der Meinung, dass die SPD nicht mehr die Partei der Arbeiter oder Arbeitnehmer oder wie auch immer ist. Und das ist ja ein wichtiger Grund, warum ich am Ende ausgetreten bin. Aber sie ist auch ganz sicher keine Partei der Arbeitslosen. War sie nie, im Gegenteil. Sie ist ja der Erfinder von Hartz, also dem Vorgänger des Bürgergeldes. Dann gab es jahrelange Debatten gesellschaftlich in der SPD, dass man zwar das Fordern, also es war ja Hartz, war ja dieses Fördern und Fordern, dass man das Fordern in den Mittelpunkt gestellt hat und dass das auch überzogen ist. Auf der anderen Seite, dass Fördern aber viel zu kurz gekommen ist. Und nach ganz langer Zeit hat die SPD sich dann dazu durchgerungen, dass sie aus Hartz dann Bürgergeld machen will, obwohl das wirklich fast nur eine Namensveränderung war und ganz kleine Veränderungen gebracht hat. So, und jetzt verschärft sie es wieder. Also sie ist ganz sicherlich keine Partei der Arbeitslosen. Also es ist wirklich lächerlich. Aber kommen wir zu der Partei für die Arbeiter zurück. Also generell müsste man das natürlich sowieso heute weiterfassen. Ich wäre ja dafür, dass sie eine Partei derjenigen ist mit wenig Vermögen und derjenigen, die eben keine Lobby haben. Ne, das ist eigentlich die ureigenste Gruppe derjenigen, die die SPD vertreten sollte. Da wären wir zwar beim Lobbyismus, aber das ist, finde ich, genau dieser Art, wenn wir immer da schon davon sprechen, wir hatten ja auch diese Lobbyfragen, guter Lobbyismus, schlechter Lobbyismus. Ja, dafür sind Parteien da, Lobby zu ergreifen für Bevölkerungsgruppen. Eine Partei im deutschen System muss nicht alle Menschen vertreten, sondern sie kann sozusagen bestimmte Gruppen vertreten. Und die SPD ist gegründet worden, um genau diese Gruppe zu vertreten. Die wenig Vermögen haben, die arbeiten, die sozusagen aber damit keine großen Sprünge machen können. Und. Das ist eigentlich die Aufgabe der SPD oder dafür ist sie gegründet worden und damit ist sie auch stark geworden. So, und jetzt gibt es zig wissenschaftliche Untersuchungen schon seit vielen Jahren, wo völlig egal ist, ob die SPD mit an der Regierung ist oder nicht, oder wer überhaupt an der Regierung ist, dass vor allen Dingen Politik für die obersten 10% gemacht wird. Und das ist eben nicht die Aufgabe der SPD. Das heißt, sie ist eben nicht mehr die Partei der arbeitenden Bevölkerung, sondern sie ist die Partei der Vermögenden geworden. So, aber davon haben wir nun genug. Ne? Also da gibt es ja Union und FDP und hast du nicht gesehen, AfD macht das genauso. Also der Vermögenden und Reichen. Und da brauchen wir nicht noch eine andere Partei. Und das ist genau das Problem, was wir bei der SPD haben. Das heißt, es ist was der Kollege Journalist da gesagt hat, ist eine völlige Umkehrung von dem, wie die SPD wirklich handelt. Und ich will noch mal in Erinnerung rufen, wenn man dies jetzt auf diese Lobby eingeht, dass es, wie gesagt, 50% in unserer Gesellschaft gibt. 50%. Und dazu gehören viele hart arbeitende Menschen, und zwar viele, die kein oder so gut wie kein Vermögen haben. Das heißt, wenn da was kaputt geht, wird schon kritisch. Wenn da die nächste Mieterhöhung ansteht, wie es ja ständig passiert, wird es kritisch. So, und das ist die Klientel, auf die sie sich eigentlich konzentrieren müsste. Und da habe ich ein paar Vorschläge, was man denn machen könnte, wenn man denn wirklich eine Partei für die Menschen ist, in Arbeit sein sollte. Nehmen wir mal, greift aber keiner an, auch nicht die SPD. Wir haben in Deutschland sehr viele und hohe Steuern auf Arbeit. Viel mehr als in anderen europäischen Ländern. Wir haben auf der anderen Seite aber niedrige Besteuerung auf Vermögen. Ja, warum wohl? Ich habe gerade die Lobby angesprochen, die sich eigentlich durchsetzt. Da könnte man das komplett ändern. Man könnte für diese hart arbeitenden Menschen, die immer nach vorne geschoben werden, bei Sonntagsreden, aber dann nicht beim Handeln, könnte man einfach mal die ganzen Einkommensteuern abschaffen. Die könnte man nämlich schnell und ganz einfach auffangen durch Vermögenssteuern. Ganz einfach. So, wenn man keine Steuer mehr bezahlen müsste auf seine Arbeit, dann wäre den Menschen, die hart arbeiten, schon viel geholfen. Man könnte Ausbildungsberufe mal wieder aufwerten, auch von der Würde her. Und zwar nicht nur in Corona-Zeiten, wo man dann mal pflichtschuldig ein bisschen den Menschen, die in der Pflege arbeiten, Applaus spendet, sondern generell. Aber es wird meistens nur abgewertet. Sie müssen mehr leisten für das gleiche Geld oder die Lohnerhöhungen sind ein Witz, die da stattfinden. Wir könnten den Niedriglohnsektor abschaffen und so weiter. Da könnte ich mir eine Menge Sachen vorstellen, die genau dieser Klientel, also wenn die SPD wirklich eine Arbeiterpartei sein möchte, ja, viel besser helfen würde, das Bürgergeld einzugrenzen. Vor allen Dingen, es gibt nicht wenige Menschen, die genau auf dieser Kippe stehen, die gerade noch verdienen, aber trotzdem drohen bei der nächsten Rationalisierung, bei dem nächsten Umstrukturierung und so weiter ihren Job zu verlieren. Aber genau an die wird eben nicht mehr gedacht. Ja, und da kommt eben nicht viel oder fast gar nichts von der SPD, wenn man es eigentlich machen können, außer Wahlversprechen. Und das ist vielleicht die eigentliche Diskussion, die wir führen sollten. Aber der Kollege Journalist meinte halt, so eine wirkliche, ich finde, Hetzrede zu halten. Und was bildet er sich eigentlich ein von seinem hohen Ross? Mit seinem hohen Gehalt, bezahlt vom Steuerzahler, der SPD so einen Hinweis zu geben und die Menschen so zu verachten, die ihren Job verloren haben. Und dann auch noch die Arbeiter und Arbeitnehmer für dumm zu verkaufen und zu verschaukeln. Ich finde, der sollte jetzt mal vom Mindestlohn leben und seinen warmen Arbeitsstuhl und Kommentatorenplatz verlassen und vielleicht mal, Schichtdienst im Krankenhaus oder so machen. Und dann vielleicht nochmal so einen Kommentar sprechen, mal sehen, wie er dann ausfällt. Ganz ehrlich, letzter Satz. Ich weiß, ich habe das viel zu lange gemacht, aber ich habe meine Emotionen einigermaßen im Griff gehabt. Aber das sind die Momente, wo es mir total widerstrebt, die Rundfunkgebühren zu bezahlen. Dafür brauche ich keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für so einen Shit.
Ja, zum Thema Abwertung der Ausbildung fällt mir tatsächlich auch noch eine Aussage von Jens Spahn ein. Und zwar in einer Talkshow gab es ein paar Landeskommunalpolitiker, die dann auch mal das Thema angesprochen haben, dass ja der große Teil der Jobs quasi nicht zu den Leuten passt, die jetzt arbeitssuchend sind. Und dass es ja sozusagen an Maßnahmen fehlt, diese Leute dann auch entsprechend auszubilden. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und da hat er nur gesagt, es gäbe ja genug Jobs, für die man nicht studiert haben müsste. Also das zum Thema, ja, Abwertung von Ausbildungsberufen, die ja immerhin genauso lang dauern wie ein Bachelorstudium, nämlich 3 Jahre.
Ja, das ist vielleicht ganz, ja, ganz gut, dass du das nochmal auch sagst. Ich meine, und das ist, ich habe das ja auch genommen, jetzt, wenn das jetzt nur eine Einzelmeinung gewesen wäre unter vielen und es wäre so mal gebracht worden, wäre das ja so eine, wäre das noch so eine Sache, aber ich habe das natürlich auch deshalb gebracht, weil diese und ähnliche Sätze bei der Debatte genau zum Bürgergeld ständig gebracht und kolportiert werden. Und das ist ja kein Zufall. Das ist ja gesteuert, dass das immer genau da reingeht, um genau diese Ablenkungsdebatten zu bringen, um genau eben nicht darüber zu diskutieren, worüber man eigentlich diskutieren müsste, was eigentlich die Menschen, die arbeiten, die in Ausbildungsberufen arbeiten, die wirklich in den harten Jobs arbeiten, eigentlich verdient hätten. Das will man alles überhaupt nicht haben in der Debatte. Und die Ungerechtigkeiten, gerade zu den Reichen und Vermögenden, die will man überhaupt nicht in der Debatte haben. Und deswegen führt man diese Ablenkungsdebatten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da echt nicht an der Nase durch die Manege führen lassen und genau auf die dann herabblicken, die noch weniger haben. Und genau deswegen habe ich das gemacht. Natürlich gibt es auch andere Journalisten und natürlich gibt es auch andere Debatten und andere Hinweise. Aber die sind selten geworden, das muss man so sagen. Und das ist hier fast der typische Kommentar, den man von diesen Eliten in dem oberen Bereich leider mittlerweile gewöhnt ist und der kaum noch ein Korrektiv besitzt.
Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Wir setzen nämlich unsere Lobbyfragen aus der letzten Folge fort. Wir hatten ja ein paar allgemeine Fragen, zum Beispiel, wie alt dieser Begriff schon ist, aber auch Suggestivfragen, die du oft zu dem Thema bekommst und am Ende auch ein paar Zahlen und Fakten zu den unterschiedlichen Lobbys. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, also genau, die Hauptdebatte ist ja dieses gute Lobby, schlechte Lobby, also was ist denn gut, was ist schlecht, habe ich gesagt, das ist natürlich schwierig, die Übergänge sind fließend, außerdem gibt es eben nicht gut oder schlecht, sondern es gibt eine Unterscheidung von den Profitlobbys zu denen, die für das Gemeinwohl sich einsetzen Das heißt nicht, dass die einen immer gut und die anderen immer schlecht sind, aber das muss man eben wissen. Und natürlich eine völlige Waffenungleichheit zwischen einigen Lobbys, die sehr, sehr viel Geld haben, sehr, sehr viel Macht haben, sehr, sehr gute Kontakte haben und natürlich alles tun, dieses Geld, diese Möglichkeiten und auch sehr, sehr viele Lobbyisten haben, einzusetzen, um ihre Macht auch beizubehalten und ihren Profit beizubehalten oder den Profit von ihren Auftraggebern beizubehalten. Und das, da gibt es eine große Waffenungleichheit. Und die ist nicht nur zwischen den Profitlobbys und denen, die jetzt für irgendwelche NGOs arbeiten oder Initiativen oder Verbände, sondern die ist auch innerhalb der Profitlobby. Also ein kleiner Mittelständler hat, wenn er sich nicht mit ganz anderen zusammenschließt und da viel Geld investiert, hat eben genau diesen Einfluss und diese Möglichkeiten nicht. Und das ist sozusagen eigentlich der wichtige Punkt. Und natürlich, mit welchen Instrumenten Lobbys arbeiten. Auch das haben wir schon angerissen und ist sicherlich wichtig. Genau, heute, wir haben aber vor allen Dingen so die, in der letzten, kann man gerne nachhören, haben wir uns eher so mit den typischen Lobbyfragen, die ich ständig kriege, die aber auch manchmal, also natürlich eigentlich so das relativieren sollen, das Thema auseinandergesetzt. Jetzt gehen wir schon ein bisschen mehr in die Tiefe, aber heute auch nur ein paar Fragen, weil ja, wir schon einen großen Teil der Sendung ja schon hinter uns haben und da wird es sicherlich also auch nochmal einen dritten Teil geben.
Ja, du hast das angesprochen, das Relativieren, also Fragen, um am Ende zu fragen, worüber regst du dich eigentlich auf? Ist doch alles legal, ist doch alles gar nicht so schlimm. Fangen wir vielleicht also mal genau damit an. Warum ist das in den Themen so wenig ein Thema? Und wenn, warum kommen dann nur so typische oder recht oberflächliche Fragen?
Ja, genau. Das ist schon mal eine ganz andere Frage, die natürlich schon ein bisschen mehr zeigt. Also natürlich mutmaße ich das mehr oder weniger, aber ich habe natürlich auch viele Gespräche geführt und kenne ja dieses Geschäft gerade zur Lobby schon ziemlich lange. Es fängt aber damit an, dass es dazu eigentlich, es gibt weder eine große Forschung, noch gibt es dazu Ressorts, weder in der Politik noch bei den Medien. Und wie gesagt, und es gibt auch keine Forschungslage groß. Das sind immer einzelne Journalistinnen, Journalisten, die sich damit auseinandersetzen. Die Medien als solches tun das eigentlich nie. Das heißt, wenn, dann gibt es da mal einen, der was macht. Aber meistens wartet man, bis irgendwo ein Skandal bewiesen auftaucht. Und dann stürzt man sich drauf, weil da muss man ja berichten und dann macht man das auch. Aber auch meistens sehr oberflächlich. Und weil man eben dann da kein wirkliches Wissen hat, und sich nicht mit beschäftigt hat, auch die, die das dann bearbeiten, ja, fragen die typischen Anfängerfragen und gibt es immer die gleichen Fragen und dann wartet man wieder bis zum nächsten Skandal und dann kommt das Gleiche wieder. Das heißt, es gibt da kein gesetztes Wissen. Wir können ja alle Bereiche durchgehen, da gibt es überall ein ziemlich gesetztes Wissen, ob das immer gut und richtig ist, das ist eine andere Frage, aber es gibt es so. Und genauso auch in der Politik, ne? Es gibt Ressorts, es gibt Ausschüsse und dann gibt es auch Politiker, die sich dann mit den Themen stärker auseinandersetzen. Das Thema Korruption, das Thema Lobbyismus, das Thema Transparenz ist eigentlich nicht mal ein Nebenthema. Das flackert manchmal auf, aber wie gesagt, meistens nur bei Skandalen und dann muss man sich damit beschäftigen, dann will man es schnell wieder weghaben. Und manchmal gibt es sogar eine Mini-Reform irgendwo, vielleicht sogar ein Gesetz, aber ganz, ganz selten und eigentlich keine wirkliche Debatte. Es gibt nur ganz wenige Organisationen wie Lobby Control, Abgeordnetenwatch, Frag den Staat und noch ein paar, die das Thema überhaupt mal wirklich inhaltlich und auch wissenschaftlich oder überhaupt mal insgesamt bearbeiten. Und es gibt wenige Journalisten, die das tun, die stoßen meistens aber auch an Grenzen, weil Redaktionen das nicht so gerne annehmen und genauso, und wenn kein Skandal ist, auch immer gerne selbst unter den Tisch kehren. Weil auch da wird es natürlich unbequem, auch für einige Journeys, weil dann müssten sie sich ja auch mit dem Lobbyismus vielleicht in ihren eigenen Reihen auseinandersetzen. Und deswegen gibt es da wirklich, ich habe ja immer gesagt, in Berlin lebt man so ein bisschen unter der Kuppel, ne? Man hat mit Lobbyisten zu tun, man hat mit Journalisten zu tun, mit Kollegen zu tun. Und die haben ja alle, die kommen alle aus einer gleichen Bildungsschicht, die haben, verdienen alle gut. Und da will man nicht darüber sprechen, da will man eher über die anderen Sachen sprechen. Und wenn überhaupt, dann ist es irgendjemand, der mal einen Skandal macht und der ist, das ist dann das schwarze Schaf. Und die gibt es ja überall, in allen Bereichen und fertig. Dass wir aber mittlerweile so ein System haben und dieser Lobbyismus insgesamt eine Gefährdung darstellt, auch der demokratischen Instrumente der demokratischen Einheiten, der Gewaltenteilung, das will keiner wahrhaben, obwohl sie es eigentlich wissen, weil das würde eine Debatte hervorrufen, wo sie vielleicht alle ein bisschen verlieren und auch zumindest irgendwie bestimmte Chancen verlieren. Und deshalb, also diese Mischung aus, es ist sowieso, es gibt da wenig Expertise und es gibt aber vielleicht eine eigene Betroffenheit. Oder wenn es keine eigene Betroffenheit ist, sind diejenigen, die das dann machen, eigentlich immer so ein bisschen die Nestbeschmutzer. Und Nestbeschmutzer sind einfach nicht gerne gesehen. Und dass die vielleicht aber das Nest eher sauber halten wollen, das wird denen nicht zugestanden. Also von daher, ich habe das ja selber von einer Seite erlebt, aber ich kenne auch Journalisten, die das erlebt haben. Und wenn die kommen mit ihren Themen da einfach nicht durch. Genau deswegen fangen wir immer wieder bei Adam und Eva an, wenn irgendwie solche Fragen kommen.
Ja, was wir in der letzten Folge auch hatten, war das Thema die Waffenungleichheit beim Lobbyismus. Du sprichst ja auch davon, lobbyieren kann theoretisch jeder, bloß gibt es halt diese extreme Waffenungleichheit der verschiedenen Lobbyisten sozusagen oder Lobbyparteien. Und du versuchst das auch immer wieder zu spezifizieren und eher mit dem Wort Profitlobbyismus zu hantieren. Aber was glaubst du denn, warum windet man sich da so drum, sich mit dieser Waffenungleichheit zu beschäftigen? Und welche Transparenz müsste es eigentlich geben, um das überhaupt mal sichtbar zu machen?
Ja, also zur Waffenungleichheit ein bisschen habe ich ja gerade das schon angerissen und auch natürlich also beim letzten Mal was zu gesagt, aber genau um das nochmal so ein bisschen zu vertiefen oder besser einordnen zu können, die gibt es auch unter den Profitlobbyisten, aber, und das ist jetzt alle, die wirklich viel Einfluss und Macht haben und Geld haben, sind so gut wie alles Profitlobbyisten. So, das heißt, das muss man einfach darstellen. Wie gesagt, auch unter denen gibt es natürlich große Unterschiede, aber sind das. Und das ist eigentlich dann entscheidend. Entscheidend ist, wenn alle die gleiche Macht hätten, den gleichen Einfluss, die gleichen Möglichkeiten hätten, dann würde ich auch sagen, ist es egal, ne, ob man jetzt profitgetrieben ist. Also das muss man wissen, ne? Also weil das ist vielleicht nochmal ein Satz, der wichtig wäre, das zu erwähnen. Bei den meisten weiß man das gar nicht mehr. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich hatte auch häufig, und das eben schon seit über 10, 15 Jahren, mit Gruppen zu tun, wo man gar nicht mehr weiß, für wen die eigentlich arbeiten. Das wird ja häufig getarnt. Also das sind dann Anwaltskanzleien, das sind PR-Agenturen, das sind sogar, sie nennen sich dann sogar Initiativen. Die bekannte ist ja Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ne, die knallharte Interessen von einigen Arbeitgebern vertreten, sich aber Initiative nennen. Und das geht so weit, dass es sogar Bürgerinitiativen vor Ort in irgendwelchen Kommunen errichtet werden, weiß ich nicht, gegen den Windpark so und so, für das und das, gegen das und das, die gesteuert sind von Profitlobbyisten. Das heißt, meistens oder häufig weiß man es gar nicht. Und das muss man natürlich wissen. Aber wenn man es weiß und alle hätten die gleichen Möglichkeiten und die gleiche Ausstattung, dann macht Lobbyismus Sinn. Und dann wäre es auch, kann man auch damit leben, dass das irgendwie die einen vielleicht für das Gemeinwohl sich einsetzen und die anderen eben für den Profit eines Unternehmens, wenn man das eben weiß. Aber genauso ist es nicht. Erstens weiß man es nicht und zweitens, selbst wenn man es weiß, gibt es diese riesigen Unterschiede. Und die sind halt viel größer, als wir denken. Und zumindest wissen wir jetzt ein bisschen mehr, weil du die Transparenz angesprochen hast. Also wir haben lange sind wir davon ausgegangen, dass es 5, 6 Lobbyisten pro Abgeordneten gab. So, ne, dann wären das so ungefähr 3.000. Und ich habe immer schon gesagt, also schon vor längerer Zeit gesagt, also ich glaube eher, das sind 10 mindestens. Und dann kommen wir schon auf 6.000. Ja, und jetzt wissen wir durch das Lobbyregister, was immer noch nicht perfekt ist, aber immerhin ein Ansatz bei der Transparenz ist, dass wir 30.000 haben. 30.000. Das ist halt Wahnsinn, ne? Das sind halt dann 50 pro Abgeordnete. Und von den 50, das kann man wiederum nur schätzen, weil für wen die jetzt genau alle aktiv sind, auch das ist irgendwie aufgelistet, aber sehr, also das Lobbyregister ist schon deswegen schwierig, weil man das alles durchforsten muss. Man muss sich dann jede Organisation angucken, jeden Eintrag. Da gibt es eben leider keine Statistiken, die selbstauswertend sind oder so, sondern das müssen dann Organisationen wiederum tun oder Journalists, die sich dann genau anschauen. Aber die allermeisten sind Profitlobbyisten. Und erst recht deutlich wird es dann, wenn man sich das Geld anguckt, also 900 Millionen, nur der Bundestag. Also Europa ist da nicht bei, Regierung ist da nicht bei, das ganze Lobbying in der Wissenschaft, bei den Medien, in der Öffentlichkeit, das ist alles da nicht drin und nur 900 Millionen, also 900 Millionen, das ist ein Wahnsinn, werden halt nur für den Bundestag ausgegeben und wie viele das sind und eben diese 30.000 Leute. Bei den 900 Millionen, eigentlich zählen da nur einige wenige. Am Ende sind es gar nicht so viele Lobbyisten, die wirklich mächtig und einflussreich sind. Und zwar eher die, die mindestens 1 Million einsetzen. Und das sind sehr, sehr wenige. So, ne? Also da reduziert sich das Feld dann sehr überschaubar. Und die aber haben dann eben wirklich den großen Einfluss. So, und das ist genau das, was mal deutlich gemacht werden musste. Genau darüber wird nicht berichtet. Das ist eine Frage, die wird dann schon nicht oder fast nicht mehr gestellt. Und wenn sie mir gestellt wird, dann in den Hintergrundgesprächen, das finde ich auch mal sehr interessant, das kann ich vielleicht auch noch mal erwähnen, ich habe noch relativ viele Hintergrundgespräche mit Medien, also mit Journalisten, die mich dazu befragen, wo ich dann aus der Erfahrung her rede. Wenn die mal irgendwas veröffentlichen, was schon selten ist. Also das ist vielleicht bei jedem, aus jedem dritten Gespräch wird irgendwann dann auch mal irgendwo was, was sie irgendwo bringen. Dann werden genau solche Aussagen und solche Dinge so gut wie nie veröffentlicht. Das heißt, man weiß sehr, sehr wenig darüber. Ne? Es gibt ganz wenige Ausnahmen, dass mal bei Dokus, bei irgendwelchen Formaten, die es dann noch gibt, ja, die findet man dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Heute habe ich ja genau die Öffentlich-Rechtlichen auch gebrandmarkt. Aber das muss man dann wiederum sagen, die wenigen Formate, wo dann vielleicht nochmal was gebracht wird, sind dann auch beim Öffentlich-Rechtlichen zu finden, nirgendwo anders. Aber das ist sehr, sehr gering und nur noch in Spuren vorhanden, dass sowas mal rauskommt oder darüber berichtet wird. Und in der Politik redet man natürlich da sowieso gar nicht drüber.
Ab wann ist man denn aus deiner Sicht Lobbyist?
Ja, das ist schon eine spannendere Frage, weil die Übergänge fließend sind. Man muss sich in ein Lobbyregister eintragen, wenn die hauptsächliche Arbeit darin besteht, wirklich, also praktisch zu lobbyieren. Was heißt das? Also wenn man sich hauptsächlich darum kümmert, Politiker oder wen auch immer zu beeinflussen. Also beim Lobbyregister natürlich Politiker des Bundestages. Also wenn man jetzt nehmen wir mal irgendeinen Verband und das ist egal, ob das jetzt NGO ist, eine Initiative oder ob das eben eine Profitorganisation ist, wenn die, sagen wir mal, die haben 10 Mitarbeiter und dann gibt es jemanden, der kümmert sich um das Büro, um die Organisation. Dann ist das erstmal keine Lobbyarbeit. Dann gibt es vielleicht einen, der kümmert sich, sagen wir mal, um Energiewirtschaft. So, das ist sein Thema. Der setzt sich damit auseinander. Wenn der da Sachen erstmal nur erforscht, erarbeitet, Themen zusammenbringt, das Thema durchleuchtet, ist das auch noch keine Lobbyarbeit. Aber wenn er anfängt, das aufzubereiten und dann sozusagen mit Abgeordneten zu besprechen, also dieses Thema aufzubereiten, genau so aufzubereiten, dass der irgendwie nicht nur jetzt wissenschaftliche Grundlagen dabei arbeitet oder irgendwelche Fakten zusammenträgt, sondern wirklich dann diese benutzt, um mit den Abgeordneten zu sprechen. Oder vielleicht auch Strategien zu entwickeln, wie man Abgeordnete jetzt überzeugen kann, dass das und das gemacht werden muss, dann ist es natürlich schon Lobbyarbeit, auch wenn er die vielleicht noch in seinem Büro macht. So, das heißt, jetzt nehmen wir mal so einen Umweltverband, die haben meistens, wenn überhaupt, gar keine festen Mitarbeiter. Wenn die Leute oder wenn sie feste Mitarbeiter haben, die für sie arbeiten, dann sind das meistens welche, die dann in irgendwelchen Referaten arbeiten, also sagen wir mal für Meeresschutz. So. Wenn die dann Meeresschutz machen und sich damit beschäftigen, sind die aber dann gerne auch dafür zuständig. Vielleicht gibt es sogar noch jemanden für die Presse, vielleicht gibt es auch jemanden für die Politik, aber meistens müssen die das dann selbst machen. Das heißt, sie müssen dann vielleicht eine Pressemitteilung schreiben oder zumindest dem Pressemenschen das vorbereiten oder auch dem anderen vorzubereiten, wie man das jetzt an die Politik bringt. So, das heißt, das ist auch eigentlich nicht wirklich Lobbyarbeit, aber natürlich der Mensch, der dann für die Politiker zuständig ist, den die meisten nicht haben bei den Initiativen und Verbänden, der macht dann Lobbyarbeit. Aber wie gesagt, die Übergänge sind natürlich ein bisschen fließend. Und das ist vielleicht auch eine Unschärfe noch bei dem Lobbyregister. Ich habe mit einigen gesprochen, auch mit Lobby Control immer wieder bezüglich, wo eher so der Hinweis ist, dass jetzt manche Organisationen, meistens eben von denen, die eh nicht viel Geld und viele Möglichkeiten haben, eher Angst haben, dass sie jetzt da gebrandmarkt werden und deswegen alles an Zeit, was sie investieren in politischer Arbeit, auch in fachlicher Arbeit, jetzt als Lobbyarbeit angeben. Und ich sage jetzt mal, die abgezockten Großen, werden ja wahrscheinlich nur Teile da benennen und nicht voll ursprünglich alles da reinschreiben. Nehmen wir mal einen Fall, weil er aktuell ist. Da wurde jetzt Gott sei Dank ja mal darüber berichtet. Es gibt ja zahlreiche Ex-Abgeordnete und auch immer mehr Ex-Mitarbeiter von Abgeordneten, die Lobbyarbeit machen. Das heißt, die nach ihrem Job im Bundestag zu einer Lobbyorganisation gehen, nicht wegen ihres Fachverstandes, haben wir schon immer wieder gehabt, sondern weil sie einfach die Zugänge haben, weil sie bestimmte Adressen haben, Telefonnummern haben, aber natürlich auch vielleicht schon mit dem Thema sich beschäftigt haben. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Mischung, die zu nehmen und Lobbyarbeit zu machen. So, und da hatten sich eine Reihe von gerade Abgeordneten nicht eingetragen ins Lobbyregister, obwohl sie es eigentlich müssten, weil sie eine klare, reine Lobbyarbeit betreiben und dafür auch Geld kriegen. Und es muss halt auch auf jeden Fall bezahlt werden, das ist ganz wichtig. Ja, und die werden eben teilweise nicht benannt. Das ist aber eine schwierige Grauzone dazwischen, ne, wo man das zumindest stundenmäßig gar nicht mehr so klar abgrenzen kann.
Ja, das Problem ist ja nicht, dass es nur sehr wenige Abgeordnete gibt, die sich lobbyieren lassen, sondern wohl eine ganze Reihe. Aber aus deiner Sicht, was denkst du, wie groß ist der Anteil? Also lässt sich die ganze Politik mehr oder weniger lobbyieren? Wird wirklich jeder beeinflusst?
Ja, die Frage kriege ich meistens anders gestellt, so nach dem Motto, ja, aber das ist doch gar nicht möglich, ne, dass da wirklich die ganze Politik und so weiter lobbyiert wird. Das funktioniert doch nicht. Und vor allen Dingen ist das meistens die Aussage von vielen Politiker dann auch. Ich hatte neulich ein Streitgespräch mit einem CDU-Politiker, der neu im Bundestag ist, und wir haben beim Magazin Freitag, gab es so eine Gegenüberstellung, was ich zu Lobbyismus sage und was er zu Lobbyismus sagt. Und das war so eine klassische Aussage von dem Kollegen, der dann gesagt hat, naja, also ich bin ein gestandener Politiker und ich lasse mich natürlich nicht beeinflussen. Also ich rede mit denen, aber ich lasse mich natürlich nicht beeinflussen. Und das ist der Standard, das ist der Standardsatz von Abgeordneten. Die lassen sich nicht beeinflussen. So, und jeder, der das sagt, täuscht sich entweder oder lügt. So, weil das natürlich lässt sich jeder Mensch beeinflussen, übrigens von allem und allem Möglichen. Jeder Mensch ist beeinflussbar. So, und ich will jetzt gar nicht, da kann man drüber spekulieren, ob Politiker nicht vielleicht sogar mehr beeinflussbar sind als andere oder nicht. Und es geht da auch gar nicht darum, dass es immer wegen Geld und materieller oder sonstiger Vorteile ist, dass man sich beeinflussen lässt. Also ich bin jetzt noch nicht bei der Korruption, sondern man wird erstmal grundsätzlich beeinflusst. Das ist doch auch normal bei uns Menschen. Und das ist bei jedem so. Wenn ich mich 20 Stunden mit bestimmten Leuten, mit einer bestimmten Meinung jede Woche in einen Raum setze oder mit denen telefoniere und spreche, natürlich beeinflussen die mich. Erst recht, wenn sie ihren Job gut machen oder wenn sie gute Argumente haben. So, und gerade aus der Lobby, die haben gute Argumente. Die erzählen ja nicht einen völlig vom Pferd, sondern die versuchen natürlich da Anknüpfungspunkte zu finden. So, das heißt, ich werde da beeinflusst. Das merkt man ja schon, mit welchen Freunden man umgeht und so weiter. Auch die beeinflussen mich. So, ne? Und das ist ja auch erstmal wertfrei, ob die einem schlecht oder gut oder sonst was beeinflussen. Aber beeinflusst wird jeder. Das heißt, da ist erstmal eine, und ich glaube, also manche lügen da auch klar, aber ich glaube einfach, dass die meisten zumindest am Anfang, deswegen dem Kollegen nehme ich das ab, der ist neu im Bundestag, das auch unterschätzt und sich überschätzt. Ich habe mich auch total überschätzt im Bundestag am Anfang. Ich dachte, ich hätte Ahnung von Energiepolitik. Ich habe erstmal festgestellt, dass ich keine Ahnung oder wenig Ahnung habe oder dass es da viel mehr gibt an dem Thema. Und natürlich, wenn dann mir einer erzählt von Energiepolitik, der da schon ganz lange drin ist, lasse ich mich da beeinflussen. Das ist ein normaler Vorgang. Man muss das nur irgendwann begreifen, dass man das tut. Und dann kann man dagegen steuern, indem man eben sich auch andere Meinungen anhört. Und das finde ich sowieso jetzt außerhalb von Lobbyismus und Korruption. Es ist einfach jedem zu raten, nicht immer nur in seiner Bubble mit den gleichen Leuten zu reden, sondern sich einfach auch mal Dinge anzuhören und versuchen dann noch mal zu gucken, wie das mit dem eigenen Position übereinstimmt, die man nicht kennt. Und deswegen ist es ja auch gut und richtig, mit vielen Leuten zu reden erstmal. Nur man sollte es eben nicht nur einseitig mit einem Teil tun. Und das ist eben das Problem. Ich habe es gerade angedeutet. Ne? 30.000 Lobbyisten, die schwärmen natürlich aus. Und deswegen haben die natürlich eine ziemliche Macht, erst recht, weil die Zugang zum Bundestag haben, weil die vor den Fraktionssitzungen, weil die so vor den Ausschuss, nach den Ausschuss, von deinen Büros sitzen, weil die dich abfangen zwischendurch. Und wenn du immer wieder bestimmte Sätze mitkriegst, lässt du dich beeinflussen. Wie gesagt, auch ohne, dass ein Euro fließt, auch ohne, dass es da irgendwelche Vorteile gibt, alleine die Zeit, die sie mit dir verbringen. Und da wiederum gibt es auch eine klare Waffenungleichheit von denen, die eben viele, viele Lobbyisten haben, die viel Geld und viel Zeit haben, dich zu beeinflussen und die Veranstaltungen machen, wo du hingehst. Und die, die kein Geld haben, machen keine Veranstaltungen, haben keine Lobbyisten, schreiben vielleicht mal eine Mail an dich. So. Und dann überleg mal, die Mails kommen ja meistens nicht zu den Abgeordneten. Alleine dadurch schon gibt es eine einseitige Beeinflussung und wird da jeder beeinflusst? Ja. Eine Einschränkung gibt es trotzdem. Es gibt im Bundestag natürlich in Themen, wo es nicht so viel um Lobbyismus geht oder wo es keine so starken, reichen Lobbys gibt, weil Themen natürlich besetzt, wo es nicht, weiß ich nicht, wenn es um Menschenrechte geht, klar gibt es auch Lobbys, aber ja, da ist eben nicht so viel unterwegs wie bei der Energiepolitik, wie bei Pharma, wie bei Chemie, wie bei Rüstung. Ne? Das ist die erste Einschränkung. Das spielt natürlich bei den anderen weniger eine Rolle. Und die zweite Einschränkung ist natürlich, dass die meisten im Bundestag jetzt gar nicht so interessant sind für die Lobbys, weil die haben keinen Einfluss. Da weiß man nicht, ob die nicht bei der nächsten Periode wieder weg sind. Die meisten Abgeordneten machen ein oder zwei Perioden, dann sind die wieder weg. Wenn die jetzt einen Wahlkreis knapp gewonnen haben oder nur über die Liste gekommen sind, weil diese Partei so zugenommen hat und eigentlich gar nicht im Bundestag wäre, dann kümmert man sich um diese Abgeordneten sehr wenig. Alle, die länger im Bundestag sind, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen und bestimmte Themen bearbeiten, die wichtig sind und vielleicht noch einer Regierungsfraktion angehören, werden auf jeden Fall lobbyiert. Aber diese Einschränkung oder diese Unterscheidung sollte man eben noch machen. Ich würde da noch mehr in die Tiefe gehen, aber vielleicht für heute schon mal wieder eine Menge Aussagen und wir werden nochmal auf die Lobbyfragen zurückkommen. Oder?
Ja, klingt gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.